Einen wunderschönen guten Morgen, auch nochmal von meiner Seite. Schön, euch zu sehen über den Beamer oder auch hier vor Ort. Wir haben uns vor 2 Wochen mit dem Buch Esra beschäftigt. Das war quasi der zweite Teil und heute kommen wir zum dritten Teil. Wir haben vor 2 Wochen gesehen, wie die Hand Gottes über Esra war. Weil der König ihm gewährte, zurückzukehren, auf der Suche dann nach den Dienern, die mitgehen sollten, die gefahrvolle Reise, wo er sich ein wenig aus dem Fenster gelehnt hatte und nicht um Begleitung gebeten hatte, sondern nein, mein Gott wird mich beschützen. Und das hat er auch getan. Und wir haben gesehen, warum die Hand Gottes über Esra war. Weil Esra sein Herz darauf gerichtet hatte, Gott zu gehorchen, Gott zu folgen, seinen Willen zu tun. Und er hatte sich mit seinen Sorgen an Gott gewandt. Weil er wusste, Gott ist mächtig. Gott kann dir helfen mit allem. Und Esra war bereit, sich auch schwierigen Situationen, Herausforderungen zu stellen. Esra zog aus der Gefangenschaft in Babylon nach Jerusalem zurück, ungefähr 458 vor Christus. Das wissen wir aus Esra Kapitel 7, mit wer dann regiert hat im 6. Jahr. Das einzuordnen, finde ich immer sehr hilfreich in der Geschichte. Das ist immerhin 458 vor Christus, ist für uns eine lange Zeit zurück. Und auch in der Geschichte Israels ist das, ja, wo sind wir da eigentlich? Und noch einmal, warum ist das von Bedeutung? Weil das auch unsere Geschichte ist. Das ist Teil der Menschheitsgeschichte und Teil von unserer Geschichte. Gott hat sein Volk auserwählt, hat es begleitet durch Höhen und viele, viele Tiefen und hat seinen Plan erfüllt in Christus Jesus. Und hat durch Christus jetzt Menschen in seine Nachfolge gerufen. Wir sind, wie es Paulus an die Römer schreibt, eingepfropft in diesen Ölbaum. Und wir sind Teil der Geschichte Gottes, des Volkes Gottes geworden. Und das alles begann, nur um einfach so einen Zeitstrahl sich vorzustellen. Ganz grobe Zahlen ist hilfreich für uns, wenn die Geschichte für uns ein wenig lebendiger wird. Ich weiß nicht, wie euch das ging in der Schule, ob ihr Geschichte spannend fandet oder langweilig. Aber wenn Geschichte lebendig wird, dann ist es sehr hilfreich. Nicht nur für uns, mit unserer deutschen Geschichte. Wo kommen wir her? Was sind immer noch Dinge, die uns beeinflussen, die so lange zurückliegen. Und für Gottes Volk genauso. Wenn wir an Abraham denken, geboren ungefähr 2000 vor Christus, Gott hat ihn gerufen. Und Gott gab ihm verschiedene Verheißungen, Versprechen. Er sagt, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und wir wissen, Abraham war da nicht mehr der Jüngste. Ich werde dir und deinen Nachkommen ein Land geben. Und in dir und deinem Samen werden alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Und das Letztere, das sehen wir erfüllt, wenn wir alles anschauen, in Christus Jesus, wie Paulus auch im Brief an die Galater schreibt. Also die Verheißung an Abraham. Und wir lesen, ein Grund noch, warum das wichtig ist. Weil wir auch in der Bibel immer wieder lesen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der Gott, dem wir dienen. Der Gott, dem wir folgen. Und Abraham, Isaak und Jakob. Jakob hatte 12 Söhne, die zu den 12 Stämmen Israels wurden. Und wir sehen da drin, dass dann die Linie von Adam bis zu Jesus vorherbestimmt war. Und dass eine große Nation wurde aus Abraham. Und diese Nation wurde erst richtig groß in der Sklaverei in Ägypten. Und dann wurde das Volk Israel herausgeführt aus Ägypten. Und Gott führte sie in das gelobte Land. Durch verschiedene Schwierigkeiten, wie wir wissen. Sie nahmen nicht das Land ein, wie es ihnen gesagt worden war, sondern sie hatten Angst. Und so führte der Umweg durch die Wüste. Und erst später mit Josua konnten sie das Land erobern. Dann die Richterzeit, die Königszeit, David, erst Saul, dann David, dann Salomo und dann wurde das Königreich Israel geteilt. Und immer wieder können wir in dieser Geschichte sehen, wie treu Gott ist und wie in der Bibel auch immer wieder diese Geschichte erzählt wird, im Alten Testament. Eure Vorfahren wurden aus Ägypten herausgeführt, aber auch im Neuen Testament. Und Gott redet mit uns und wir lernen auch am besten durch Geschichten. Und deswegen ist es gut, einen Überblick über die Geschichte zu haben. Und wie es prophezeit war, war das Volk Israel in Gefangenschaft. Das Nordreich war zerstört gewesen, von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt. Fremde wurden reingebracht ins Land, ein Mischvolk entstand und das Südreich wurde nach Babylon in die Gefangenschaft geführt, 70 Jahre lang. 70 Jahre lang. Und dann erfüllte Gott die Verheißung, sein Volk zurückzubringen. Und das lesen wir im ersten Teil vom Buch Esra, in den ersten Kapiteln. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, 516 vor Christus, 70 Jahre nach der Zerstörung. Stand wieder ein Tempel in Jerusalem. Und dann im zweiten Teil von Esra, 70 Jahre später, kehrt Esra zurück nach Jerusalem. Ein kundiger Schriftgelehrter, er kehrte zurück, um das religiöse Leben wieder neu zu erwecken. Und in den letzten beiden Kapiteln im Buch Esra, die behandeln das Problem, dass die Israeliten Mischehen eingegangen waren. Die führenden Männer kamen zu Esra und erzählten ihm davon, dass sich das Volk nicht an das Gesetz gehalten hatte. Esra war darüber schockiert. Und es kam dann im Weiteren zu der Lösung, dass die fremden Frauen mit ihren Kindern fortgeschickt wurden. Wie hört sich das für mich heute an, wenn ich das lese? Wie hört sich das für dich an? Da waren Mischehen und dann wurden die Frauen und die Kinder aus den Mischehen, die wurden weggeschickt. Heute im 21. Jahrhundert, kannst du das verstehen? Oder kannst du das nachvollziehen? Oder gutheißen? Ich dachte, Gott hasst Scheidung und die Ehe ist was Wertvolles. Schauen wir uns dazu zunächst die ersten drei Verse in Esra Kapitel 9 an. Esra Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Als das nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten: Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder, wegen deren Gräuel, abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, den Hethitern, den Peresitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Warum war Esra so schockiert? War er ein Rassist? Was war da los? Wir müssen hier ein wichtiges Prinzip oder mit anderen Worten einen wichtigen Grundsatz verstehen, um diese Reaktion von Esra nachvollziehen zu können. Nämlich das Prinzip der Absonderung. Welche Probleme werden hier von Esra selbst genannt? Das Volk Israel hat sich nicht abgesondert. Der heilige Same hat sich mit den Völkern der Länder vermischt und dann auch noch die Obersten und die Vorsteher haben es zuerst getan. Schauen wir uns jetzt drei Punkte an. Punkt Nummer eins ist, von wem und warum und wie sollte sich das Volk Israel absondern? Punkt Nummer zwei, welche Folgen hat die Untreue? Und unter Punkt Nummer drei, hat das eine Bedeutung für mich heute? Oder geht es hier nur um das Volk Israel und eine bestimmte Situation damals? Also zunächst, von wem, Punkt Nummer eins, und wie und warum sollte sich das Volk Israel absondern, fernhalten? Na, von wem ist hier genannt? Von den Völkern der Länder, Kanaaniter, Hethiter, ihr habt die Aufzählung auch gerade gehört. Wer waren diese Völker? Zum Teil waren es Völker, die bei der ursprünglichen Eroberung des Landes nicht vertrieben worden waren von den Israeliten. Sie waren im Land verblieben. Und andererseits sind auch einige benachbarte Völker genannt. Okay, von wem? Aber wie und warum? Na, die Obersten, die jetzt zu Esra kamen, die nannten ja Gründe. Wegen deren Gräuel. Oh, das ist ein uns kaum noch geläufiges Wort, nicht wahr? Gräuel? Es ist mir ein Gräuel. Was ist damit gemeint? Na, Götzendienst. Verabscheuungswürdige Praktiken, die damals von diesen Völkern gelebt wurden. Das war Gott ein Gräuel. Und damit sich der heilige Same nicht vermischt. Gab es da Vorurteile gegen Nichtjuden? Was steckt da noch dahinter? Um das besser verstehen zu können, müssen wir uns anschauen, was Gott ungefähr 1000 Jahre vorher zu seinem Volk gesagt hat. Dazu lesen wir im 5. Buch Mose im Kapitel 7, die Verse 1 bis 8. 5. Buch Mose, Kapitel 7, Verse 1 bis 8. Es war vor dem Einzug in das gelobte Land. Und Gott hat ja sein Volk schon aus Ägypten herausgeführt. Gott hat sich mächtig gezeigt. Das Volk wusste, Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem nichts unmöglich ist. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, die Hethiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Phirisiter, Heviter und die Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken, du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Hier haben wir jetzt gehört, wie sie sich absondern sollten, um das auch gleich zu vermeiden. Keinen Bund, den Bann vollstrecken, keine Gnade, nicht verschwägern. Aber warum? Warum? Das lesen wir ab Vers 4. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Warum? Denn, es geht gleich weiter, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Die Völker würden sie abspenstig machen. Sie würden sie auf den falschen Weg bringen. Und der Ausgangspunkt ist, Gott liebt sein Volk. Und so ist es hier eine Vorsorge. Er sagt ihnen, tut das und lass das, damit ihr nicht abfallt vom Glauben, damit eben nicht Götzendienst, unmoralische Taten oder verbotene religiöse Praktiken einziehen. Denn diese sind ein Greuel vor Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Gott ist aber auch ein liebender Gott, der das Beste für uns will. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Nun, warum ist diese Betonung auch wichtig? Dass wir uns fragen, warum sagt Gott etwas? Will Gott etwa nur, dass wir einfach das tun, was er sagt? Dass wir einfach immer das Richtige tun? Oder will Gott, dass wir mit der richtigen Einstellung zu ihm kommen? Dinge mit der richtigen Einstellung tun? Gott sieht das Herz an. Und von daher ist unsere richtige Einstellung das Entscheidende ist. Denn wir kennen das nicht nur bei unseren Kindern. Wenn ich ehrlich bin mit mir selber, dann ist das Verhalten manchmal ganz richtig, aber meine Einstellung ist nicht so, wie sie sein sollte. Aber wenn meine Einstellung die richtige ist, dann wird sich auch mein Verhalten fast automatisch verändern, weil ja dann die Richtung vorgegeben ist mit der richtigen Einstellung. Und wir alle erleben, dass das mit der Einstellung eine schwierige Aufgabe ist, nicht wahr? Wie kann ich meine Einstellung ändern? In erster Linie ist das Gott fragen und Gott bitten. Darüber nachdenken, was mich davon abhält. Wieso ich eine schlechte Einstellung vielleicht habe. Jedenfalls, wir haben hier von diesen Geboten Gottes gelesen. Und die wirken auch ganz unterschiedlich auf uns. Und auch das hängt von unserer Einstellung oder auch vielleicht mit anderen Worten von unserer Perspektive ab. Wenn ich Gottes Gebote als Regelwerk sehe, das mich einschränkt, dann stimmt einfach meine Perspektive nicht. Gottes Gebote sind Teil seiner liebevollen Erziehung und Anweisung für unser Leben. Und die Israeliten, weil sie sich eben nicht an Gottes Gebote gehalten haben, da ist es gut nachvollziehbar, dass Esra dann auch von Untreue spricht. Die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Und welche Folgen hat Untreue? Punkt Nummer 2. Die Untreue hat genau die Folgen, die Gott schon immer vorhergesagt hatte. Was für uns eigentlich auch auf der Hand liegt. Ein geteiltes Herz, das wegführt von Gott. Ein leider gutes oder schlechtes Beispiel ist König Salomo. 1. Könige 11, Verse 1 bis 3, da lesen wir von den Problemen, die sich durch Salomo ergaben, durch die vielen fremden Frauen, die er hatte. Und Gott hatte ja den Kindern Israels gesagt, das lesen wir in Vers 2, 1. Könige 11, Vers 2, geht nicht zu ihnen, zu den Heidenvölkern, und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. Und Salomo hing an diesen fremden Frauen mit Liebe. Und seine Frauen verleiteten sein Herz, und sein Herz war nicht mehr ungeteilt da für den Herrn, seinen Gott. Ja, welche Aufgabe haben Menschen, die Gott folgen? Dass wir treu sind. Natürlich sind wir nicht immer hundertprozentig treu, aber das ist ein großes Ziel, Gott gegenüber treu sein. Und wenn er uns etwas gesagt hat, dann ist das ja zu unserem Nutzen gesagt und nicht zu unserem Schaden. Das, was Carsten zum Mahl vorgelesen hat, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Und die Gebote sind gut für uns und hilfreich. Aber sie sollten sich absondern. Und wenn man sich nicht absondert und ein geteiltes Herz hat, das sind die Folgen dieser Untreue. Und ich hoffe, dass dieser Hintergrund auch diese Reaktion von Esra jetzt etwas verständlicher macht. Warum seine Reaktion ist, in Esra 9, 3 bis 5, als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand, raufte mir die Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue der Weggeführten. Ich aber blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Und um die Zeit des Abendopfers stand ich auf von meiner Selbstdemütigung, nachdem ich nochmals mein Kleid und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich ließ mich auf meine Knie nieder und breitete meine Hände zu dem Herrn, meinen Gott, aus. Esra war klar, welchen falschen Weg das Volk eingeschlagen hatte, und dies schockierte ihn zutiefst. Das können wir, wenn wir jetzt nur unsere 21. Jahrhundertbrille aufhaben, nichts von der Geschichte Israels wissen oder von den Geboten, die Gott gegeben hat, dann können wir das nicht verstehen. Für heute möchte ich in Esra an dieser Stelle anhalten, um zum dritten Punkt zu kommen. Hat das eine Bedeutung für mich? Oder geht es hier jetzt nur um das Volk Israel und eben damals um diese Situation? Gilt denn auch für mich dieser Grundsatz der Absonderung? Die Gebote im 5. Buch Mose sind recht konkret gefasst, nicht wahr? Wenn das Volk in das Land kommt, in das Gott es führt, dann soll es dies und das tun, sich von den Völkern absondern. Ist das ebenfalls ein Gebot für mich? Kann ich das jetzt übertragen? Ich wohne jetzt in Deutschland und ich soll mich von den Holländern und den Franzosen und den Polen und den Schweizern, Völker rings um mich her, abwenden? Nein, natürlich nicht. Aber nach der Frage, ob das ein Gebot für mich ist, hilft uns vielleicht auch ein Blick nochmal ins Neue Testament, was Paulus an die Heiligen in Rom geschrieben hat. In Römer 15, Vers 4 lesen wir: Denn alles, was früher geschrieben ist, alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Es ist zu unserer Belehrung geschrieben. Ein Gebot, das Gott früher jemandem ganz speziell gegeben hat, ganz konkret zu tun, ist in der Regel kein Gebot an mich persönlich, genau das so zu tun. Aber Gott drückt ja durch seine Anweisungen, durch seine Gebote und durch sein Handeln in der Geschichte seinen Willen aus. Und er zeigt, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und wir haben doch eben schon gesehen, warum Gott diese Gebote gegeben hat. Nicht um das Volk zu knechten, sondern um ihm zu helfen, aus Liebe, aus Vorsorge, damit das Volk nicht anderen Göttern dient. Hat Gott sich etwa geändert? Gott ist noch der gleiche Gott. Er ist derselbe Gott wie im Alten, wie im Neuen und wie Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. So ist auch der Gott Israel der gleiche. Und so können wir eben in diesen Geboten Grundsätze oder auch Prinzipien sehen, die auch für uns relevant sind und von großer Bedeutung. Also wenn jetzt dieser Grundsatz der Absonderung auch für mich gilt, aber von wem und wie und warum jetzt nochmal soll ich mich dann absondern, heute hier in Deutschland im 21. Jahrhundert? Interessanterweise sehen wir das auch im Neuen Testament. Paulus schreibt an die Korinther im 2. Korintherbrief in Kapitel 6 ab Vers 14. Da sagt er: Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Da können wir gleich sehen, denke ich, das ist eine gute Parallele, die uns zeigt, von wem sollen wir uns absondern. Denn da heißt es weiter, also geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Davon soll ich mich absondern. Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Davon soll ich mich absondern. Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? fremde Götter? Oder welches teilt ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und der nächste Vers, der gehört einfach auch noch mit dazu, Kapitel 7, Vers 1 im 2. Korinther: Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das sind Punkte, von denen wir uns absondern sollen. Und natürlich wissen wir, dass das nicht bedeutet, keinen Kontakt mit unseren Nachbarn oder all denen, die Gott nicht folgen, ihn ablehnen oder einen anderen Glauben haben. Das bedeutet nicht, sie nicht anzuschauen. Wir sind doch dazu aufgerufen, das Evangelium weiterzugeben, salzig zu sein und Licht zu sein. Und das ist halt der Zwiespalt, in dem wir uns natürlich befinden. Damals wie heute. In der Welt sein, nicht von der Welt. Unsere Heimat ist im Himmel. Dass wir Gemeinschaft haben, aber in einer solchen Weise, dass wir uns nicht verunreinigen, aber selbst heiligen können. Ich möchte, dass wir uns selbst heute noch die Frage stellen, und da können wir in der Bibelstunde bei der Predigt-Nachbesprechung dann drüber sprechen: Naja, wie genau soll ich mich jetzt absondern? Vielleicht helfen mir dann einige Fragen, die ich mir stelle. Diene ich Gott mit ungeteiltem Herzen? Denn das sahen wir bei König Salomo, dass ihn seine fremden Frauen wegbrachten, Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen. Von daher ist jetzt die Frage, nicht die Völker um uns herum, sondern: Was bringt mich weg von Gott? Was bringt mich weg davon, Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen? Was bringt mich weg aus dieser Richtung zu Gott? Was bringt mich weg von meinen Geschwistern? Und dies muss ich mit Gott besprechen und ihn bitten, mir dabei zu helfen. Und dazu kann ich mich mit Geschwistern treffen, Gemeinschaft suchen. Kommen wir zum Fazit. Ich hatte einleitend zu Esra Kapitel 9 Folgendes gesagt. Die letzten beiden Kapitel von Esra behandeln das Problem, dass die Israeliten Mischehen eingegangen waren. Klarer wird es, wenn wir das folgendermaßen hören. Die letzten beiden Kapitel von Esra behandeln das Problem, dass die Israeliten Götzendiener geheiratet hatten. Das war eigentlich das Problem. Wenn wir uns einlassen mit anderen auf eine Art und Weise, dass wir nicht andere zu Gott führen, sondern dass andere uns Schritt für Schritt, kleiner Schritt, kleiner Schritt, immer weiter weg von Gott bringen, dann haben wir genau dieses Problem, was damals bestand. Wie schon gesagt, wir leben in dieser Welt und wir sollen uns mischen, damit andere von dem Grund unserer Hoffnung erfahren. Und dabei kommen wir in Kontakt mit Gläubigen und mit Ungläubigen, mit Reinen und Unreinen, mit Pharisäern und Zöllnern. damit alle, die schlechte Botschaft hören, dass ein Leben ohne Christus ins Verderben führt. Und damit alle, die gute Botschaft hören, von Jesus Christus, der zum Leben führt. Aber ich soll mich eben nicht verunreinigen in dieser Welt. Gottes Prinzipien sollen meine Prinzipien sein. Und mein Leben soll sich dadurch weiter verändern. Mögen uns diese Prinzipien, die wir im Buch Esra und an vielen anderen Stellen in Gottes Wort lesen, dabei helfen, auch die Probleme der heutigen Zeit zu bewältigen und Gott die Ehre zu geben. Amen.